Jetzt geht es um den Diabetiker mit Spätschäden und hier wird auch das böse I-Wort der ersten paar Male fallen. Gehen wir wieder mit einem Fall rein. Herr F., 1942 geboren, Typ-2-Diabetiker seit 12 Jahren, eine sehr ausgeprägte Anamnese bezüglich einer AVK mit einer koronaren Herzkrankheit, eine Dreigefäßerkrankung, insgesamt 6 Stents drinnen, einer PAVK Stadium 2b und der Rest, der zum metabolischen Syndrom dazugehört, Hypertonie, Dyslipidämie, Adipositas. Derzeit schaut es so aus, dass er eine Dreifach-OAD-Therapie hat, bestehend aus Metformin, einem DPP-4-Hemmer und einem Sulfonylharnstoff in der hier angegebenen Dosis. Der HbA1c aus dem Labor beträgt 8,7, also weit entfernt von dem, was wir haben wollen. Nüchternblutzucker 201, das Kreatinin grenzwertig und hier sehen Sie ein Gesamtcholesterin von 153 und ein LDL-Cholesterin von 97. Die dazugehörige Frage, was machen wir jetzt? A, wir können entweder die Dosierung der bestehenden ORDs noch etwas steigern, zum Beispiel 3 Gramm Metformin und 4 Tabletten Gliclazid, also 120 Milligramm. Wir können noch ein viertes ORD dazu tun, zum Beispiel ein Dapagliflozin. Wir können ein Basalinsulin geben, ein Mischinsulin oder vielleicht sogar eine GLP-1-Analogon-Therapie und dafür das Sitagliptin entfernen. Ich darf Sie um Ihre Stimmen bitten. Ein großer Teil hat wieder mal recht, wobei ich auch diese Frage so gestellt habe, dass mehrere Möglichkeiten richtig sind. Meine präferierte Möglichkeit hat leider keine einzige Stimme erhalten. Also eine Steigerung der bestehenden ORDs wird dem Patienten nicht weiterhelfen. 3 Gramm Metformin sind marginal besser wirksam als 2 Gramm und 4 Gliclazid geben wir eigentlich nicht mehr, da der Effekt minimal ist. Eine Vierfach-ORD-Therapie ist sinnlos, wird auch nicht erstattet. Meine präferierten Antworten wären C und E, wobei angesichts eines BMI von 35 Kilogramm pro Quadratmeter das GLP-1-Analogon aufgrund der Gewichtsabnahme wahrscheinlich sogar die beste Wahl wäre. Was ändert sich im Spätstadium? Die Einstellung wandert ein bisschen weiter nach rechts auf dieser Tabelle. Der Patient ist nicht mehr ganz frisch, er hat schon vaskuläre Spätschäden, er hat wahrscheinlich auch einige Komorbiditäten. Bei geriatrischen Patienten führt das dazu, dass oft auch ein HbA1c von 8% ausreichend ist. Unter besonderen Umständen, wie zum Beispiel einer fortgeschrittenen onkologischen Erkrankung, kann man sich auch gerne mit einem HbA1c von 9 zufrieden geben. Für den Patienten würde ich das Ziel nicht tiefer als 7,5 setzen. In diesem Fall haben wir ein GLP-1-Analogon ausprobiert, und zwar Liraglutid. In Österreich läuft das so, dass man den Patienten 2 Monate bemustern muss. Wir geben ihm eine Packung mit und er kommt nach einem Monat wieder, um anzuschauen, ob eine Verträglichkeit da ist. In dem Fall war das nicht der Fall. Aufgrund der Übelkeit hat er schon nach 10 Tagen ungefähr aufgehört. Das Sitagliptin natürlich nicht weitergenommen und der HbA1c ist schlechter als vorher. Kommt vor. Also haben wir in weiterer Folge mit einer BOT begonnen, einer basalunterstützten oralen Therapie. Bevor ich Ihnen die Insulintherapien an sich erkläre, schauen wir uns einmal die Insuline, die es gibt, einzeln an. Der große Vorteil des Insulins, Sie können damit prinzipiell jeden Diabetiker besser einstellen. Ob es ideal einstellbar ist, ist eine andere Frage. Es gibt keine Dosisobergrenze und Sie können das Therapieregime so einstellen, wie es der Patient braucht. Nachteile sind vor allem die Hypoglykämien, aber auch für viele Patienten, dass es subkutan gespritzt werden muss, dass man darunter zunimmt und dass man die Patienten auch natürlich aufwendig schulen muss. Hypoglykämien möchte ich kurz genauer beleuchten. Das sind die Nebenwirkungen, die den Patienten im späten Stadium dann teilweise wirklich das Leben kosten können. In der Origin-Studie, in der untersucht wurde, ob eine frühe Insulinisierung bei Diabetikern und Prädiabetikern hilfreich ist, hat sich gezeigt, dass bei diesen Patienten, wenn man sie insulinisiert bzw. viele Sulfonylharnstoffe gibt, die Rate an schweren Hypos deutlich zunimmt. Und an denen sind die Patienten letztendlich dann auch vermehrt gestorben. Das heißt, beim späten Diabetiker rückt die Vermeidung von Unterzuckerungen wesentlich in den Vordergrund. Ein schwerer Hypo war hier definiert mit Fremdhilfe, wie wir ihn auch definieren, oder einen gemessenen Blutzucker von unter 36. Gut, Insulin kann man in vielen verschiedenen Varianten geben. Die auf der linken Seite kennen Sie wahrscheinlich, das ist ein Fertigpen, der nach Gebrauch weggeworfen wird. Das ist ein Mehrfachpen, wo die Patrone ausgetauscht wird. Das ist ein Inolet für Patienten, die sich mit der Einstellung der Dosis an diesen Rädchen etwas schwerer tun und die Nadel nicht unbedingt gern sehen möchten. Das da gibt es bei uns noch nicht, das ist ein neues Gerät zur Applikation von inhalativem Insulin. Das gab es bereits vor 10 Jahren einmal, wurde dann recht schnell vom Markt genommen, weil die Geräte, die man dafür verwenden musste, ungefähr so groß waren wie ein Unterarm. war nicht sehr handlich dann, wenn man es mitgenommen hat. Das schaut etwas vielversprechender aus, wobei bei inhalativem Insulin gibt es nach wie vor noch einige Fragezeichen, ob es der Lunge wirklich gut bekommt. Gut, schauen wir uns die Insulintypen an, die es gibt. Eine der ältesten Varianten sind die Humaninsuline, die von der Aminosäurensequenz dem menschlichen Insulin nachempfunden sind. Die Wirkdauer ist dosisabhängig, liegt meist bei 4 bis 6 Stunden. Und daher kommt noch der Spritz-S-Abstand, den viele Ärzte noch kennen vom Insulin und viele Patienten vor allem. Den gibt es bei neueren Insulin nicht mehr. Es gibt derzeit nur noch wenige Präparate und sie werden eher selten eingesetzt. Ersetzt wurden sie weitgehend durch die schnell wirksamen Insulinanaloga. Die besitzen keinen Spritz-S-Abstand, haben eine etwas modifizierte Aminosäuresequenz und wirken damit deutlich schneller. Und die Wirkdauer ist auch schneller beendet. Die oberen beiden machen ca. 90% des Bolus-Insulin-Marktes aus. Das sind die kurzwirksamen. Bei den länger wirksamen gibt es zum einen das MPH-Insulin, das ist auch ein recht altes Insulin mit einer deutlich flacheren Wirkkurve, wie man auf dem Bild sehen kann. Die Wirkdauer beträgt bis zu 16 Stunden, wobei das nur bei wenigen Leuten erreicht wird. Als Mahlzeiteninsulin ist es natürlich dank dieser Wirkkurve vollkommen ungeeignet. Für eine Vollinsulinisierung muss ich es zweimal am Tag spritzen. Es wird aber in Österreich aufgrund des Preises noch sehr häufig gebraucht. Deutlich moderner sind die langwirksamen Insulinanaloga. Da erstreckt sich die Wirkdauer über den gesamten Tag und meist ist nur eine Injektion notwendig. Da gibt es derzeit 3 verschiedene Wirkstoffe. Der untere ist relativ neu, ist circa 1 Jahr alt. Tresiba hat den Vorteil, dass man es wirklich nur einmal am Tag spritzen muss, während es bei den anderen beiden ab und zu auch passieren kann, bei 10-20% der Patienten, dass eine zweimal tägliche Injektion notwendig ist. Zu guter Letzt gibt es noch die Mischinsuline. Das sind Mischungen aus verzögerten und schnell wirksamen Insulin bzw. auch modifizierte Analoga. Das heißt zum Beispiel im homologen Mix, das ist das Lispro-Insulin, das teilweise protaminisiert ist und dadurch eine verzögerte Wirkung hat. Die 3 Vertreter, die Sie da sehen, sind die oberen beiden sind die derzeit häufiger angewendet werden. Der untere Rizodec wird auch erst nächstes Jahr erscheinen. Die Wirkstärke rechts gibt jeweils immer an, wie viel von dem Insulin ein kurzwirksames Insulin ist. Diese Insuline sind dafür gedacht, dass man sie direkt vor den Mahlzeiten spritzt. Es gibt auch noch einige ältere Vertreter, die werden aber eher in Pflegeheimen angewendet. Gut, wie kann man diese Insuline jetzt zu einer sinnvollen Insulintherapie kombinieren? Die einfachste Variante ist die BOT, die basal unterstützte orale Therapie. Wie der Name sagt, behalten wir bei den Patienten die oralen Antidiabetika bei und geben einmal am Tag ein Basalinsulin dazu. Wenn es MPH-Insulin ist, sollte ich es abends spritzen, bei allen anderen ist es egal, Hauptsache der Zeitpunkt der Injektion bleibt ungefähr gleich. Der Patient kann dann je nach nüchternem Blutzucker am nächsten Tag selber titrieren. Zum Beispiel sagen Sie dem Patienten, er soll die Dosis alle 3 Tage um 2 Einheiten erhöhen, bis er einen nüchternen Zucker von unter 150 regelmäßig erreicht. Wobei man jedes Mal einschränken muss, sobald Hypos vorkommen, Dosis reduzieren. Als Startdosis nimmt man in der Regel je nach Körpergewicht 0,1 bis 0,2 Einheiten pro Kilogramm. Wenn der Patient darunter keine ausreichende Einstellung hat, kann man das Ganze erweitern auf eine BOT Plus. Das ist die BOT und dazu spritzt man noch einmal am Tag zur größten Mahlzeit den Bolus-Insulin. Wird derzeit in Österreich nur selten verwendet. Die Therapie ist nur für Typ-2-Diabetiker geeignet, aus naheliegenden Gründen. Die nächst kompliziertere Insulintherapie ist die konventionelle Insulintherapie, die mit Mischinsulin durchgeführt wird, entweder zweimal täglich oder dreimal täglich. Wir nehmen als Startdosis je nach vermuteter Insulinresistenz etwa eine halbe bis 0,8 Einheiten pro Kilogramm und teilen sie bei der zweimal täglichen Therapie auf 2 Drittel morgens, 1 Drittel abends auf. Wenn man es dreimal täglich macht, ist die Mittagsdosis meist die geringste. Gedacht ist sie für Typ-2-Diabetiker, vor allem bei älteren Patienten, wenn man sie nicht besser schulen kann. Bei Typ-1-Diabetes ist das eine sehr, sehr seltene Ausnahme. Die intensiviert konventionelle Therapie ist das, was der Vorstellung der Normalbevölkerung unter einer Insulintherapie noch am nächsten kommt. Hier spritzt man 1 bis 2 Mal am Tag ein Basisinsulin und vor jeder Mahlzeit ein Bolusinsulin, wobei sich die Dosis von diesem am Blutzucker orientiert. Wichtig dafür ist, dass der Patient ähnlich zusammengesetzte Mahlzeiten zu sich nimmt jeden Tag. Und es bietet auch wenig Flexibilität bei Zwischenmahlzeiten. Ist auch eine Therapie, die eher für Typ-2-Diabetiker geeignet ist. Etwas komplizierter ist die funktionelle Insulintherapie und hier nähern wir uns den Therapien, die Typ-1-Diabetiker haben. Hier wird ein Basisinsulin ein- bis zweimal am Tag gespritzt und das Bolusinsulin orientiert sich nach dem Kohlenhydratgehalt der Mahlzeit. Das heißt, die Patienten müssen selber abschätzen können, wie viel Kohlenhydrate sind jetzt in diesem Nahrungsmittel drinnen, und sie erhalten dann anhand der Schulung einen Faktor, wie sie das Insulin dann dosieren sollen. Zum Beispiel eine Insulineinheit pro Broteinheit, eine Broteinheit 12 Gramm Kohlenhydrate. Zudem müssen Sie den Zucker vor dem Essen natürlich auch noch runter korrigieren, weil wenn Sie 280 Zucker haben, 4 Broteinheiten essen und 4 Insulineinheiten spritzen, sind Sie nach dem Essen idealerweise am gleichen Wert, aber haben sich nicht runter korrigiert. Der Vorteil von dieser Therapie ist, dass sie eine sehr hohe Flexibilität bietet. Daher ist sie meist für Typ 1 Diabetiker die beliebte Wahl. Zu guter Letzt, die allerkomplizierteste Variante ist die Insulinpumpe, die kontinuierliche subkutane Insulininfusion. Hier fällt das Basalinsulin komplett weg und der Patient erhält eine Pumpe, die ihm über 24 Stunden hinweg eine bestimmte Rate an Bolusinsulin in den Körper injiziert. Es wird vorher natürlich abgemessen, wie viel notwendig ist. Dafür ist meist ein stationärer Aufenthalt notwendig. Und wenn der Patient nun was essen möchte, kann er über die Pumpe einstellen, wie groß der Bolus sein soll, den die Pumpe noch extra injiziert. Der Vorteil ist, dass die Insulininjektionen wegfallen. Die Pumpe muss man nur circa alle 3 Tage austauschen. Wenn darunter keine gute Einstellung möglich ist, kann man auch eine CGM, ein kontinuierliches Glukosemonitoring, dazu tun. Hier sehen wir 2 Beispiele. Links sehen wir eine Patchpumpe. Hier ist eine Insulinpatrone drin, die dem Patienten eben das Insulin in den Körper infundiert. Wenn man mehr Insulin haben möchte, kann man über eine Fernbedienung einstellen, wie viel da jetzt noch nachkommen soll. Idealerweise geht das auch über das Smartphone. Auf der rechten Seite eine andere Art der Pumpe. Hier braucht man keine Fernbedienung, weil das Ganze noch an diesem Katheterschlauch hängt. Und hier sehen wir ein Beispiel einer kontinuierlichen Glukosemessung. Dieses Gerät kann über 5 bis 7 Tage drin bleiben, misst den interstitiellen Zucker, nicht den Blutzucker, ist nicht ganz so genau, kann aber Trendpfeile anzeigen, damit man informiert ist, ist der Zucker jetzt vor dem Essen eher am Fallen oder ist er am Sinken, damit man mit der Insulindosierung besser umgehen kann. Die Vorteile der Pumpe ist natürlich das sehr hohe Maß an Flexibilität, das sie ermöglicht, die Injektionen entfallen und man kann auch labilere Diabetesformen besser einstellen. Für schwangere Typ-1-Diabetikerinnen die Therapie der Wahl. Nachteile sind, dass sie sehr, sehr schulungsintensiv ist, eine hohe Compliance des Patienten notwendig ist, die nicht immer gegeben ist, weil Blutzucker messen muss man nach wie vor und meist auch öfter als vorher. Und eine nicht zu unterschätzende Gefahr ist die Ketoazidose. Nachdem das Basalinsulin wegfällt, kann man befürchten, dass wenn die Pumpe nachts ausfällt, dass das Insulin im Körper recht schnell verbraucht ist und dadurch kann sich dann bereits am nächsten Morgen eine Ketoazidose entwickeln. Kurz zusammengefasst, welche Insulintherapie ist jetzt für wen geeignet? Für Typ 1 Diabetiker ist die BOT und die BOT Plus sicher keine Option, dass sie sich nicht nach physiologischen Insulinsekretionsmustern orientiert. Für Typ 2 Diabetikern ist alles eine Möglichkeit, die Pumpe ist aber eher die Ausnahme, nachdem sie sehr schulungsintensiv ist und meist nicht wirklich benötigt wird. Es gibt noch einige weitere Therapieformen mit Insulin, die aber eher selten angewendet werden, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Was machen wir in solchen Fällen mit den oralen Antidiabetika? Hängt davon ab, welches. Metformin sollte man immer belassen, solange es möglich ist, sprich solange Nierenfunktion normal ist. Pioglitazon kann man belassen, wobei man den Patienten darauf aufmerksam machen sollte, dass die Gewichtszunahme nicht ganz unerheblich sein wird bei den meisten. Sulfonylharnstoffe gebe ich persönlich spätestens dann weg, wenn ein Bolusinsulin im Spiel ist, weil sonst die Unterzuckerungsgefahr massiv ansteigt. Gliptine sind am Anfang sinnvoll, sobald man mehr Insulindosen braucht, kann man sie wegtun, weil der Effekt, der übrig bleibt, also die Gliptine wirken ja so, dass sie den Insulinspiegel in Endogenen steigern im postprandialen Zustand. Wenn der sowieso nicht mehr vorhanden ist, hat auch das Gliptin keinen wirklichen Sinn mehr. SGLT2-Hämmer, wie schon beim letzten Vortrag erwähnt, kann man drin lassen, GLP-1-Analoga auch, wobei die derzeit nur mit Basalinsulin kombinierbar sind. Gut, soviel zum Insulin. Schauen wir uns einige andere Parameter an, die man sich beim Diabetes genau unter die Lupe nehmen sollte. Zum einen die Lipide. Wonach orientiere ich mich bei der Lipidtherapie beim Diabetiker? In erster Linie am LDL-Cholesterin. Das ist nicht immer errechenbar. Bei Patienten mit sehr hohen Triglyceriden wird auch ein Non-HDL angegeben. Zur Not orientiere ich mich daran. Beim LDL-Cholesterin ist das Problem, dass es durch Lebensstilumstellung nicht wirklich gut modifizierbar ist. Das zeige ich Ihnen gleich im nächsten Slide. Der Zielwert fürs LDL liegt bei allen Diabetikern unter 70 mg pro Deziliter, bei allen Typ-2-Diabetikern. Siehe auch die Leitlinien der Österreichischen Diabetesgesellschaft. Primäre Therapiestrategie sind die Statine. Wenn sie nicht vertragen werden, kann man versuchen, ein anderes Statin zu verschreiben. Nach spätestens dem dritten sollte man dann aber aufgeben, weil wenn drei nicht vertragen werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das vierte oder fünfte klappt, sehr gering. Andere Lösungen sind laufen derzeit unter eher ferner Liefen. Das Ezetimib hat keine wirklich vergleichbare Wirkstärke. Das ist noch einmal die Look-Ahead-Studie. Das waren die Patienten, die mit Lebensstilumstellung teilweise sehr gute Erfolge bezüglich Zucker erzielt haben. Wenn man sich hier ansieht, wie das LDL-Cholesterin aber verlaufen ist, das war teilweise sogar höher als bei denen, die keine Lebensstilumstellung durchgeführt haben. Das heißt, LDL-Cholesterin ist weitgehend genetisch determiniert und ist durch Lebensstilmodifikation nicht wirklich gut beherrschbar. Anders schaut es aus beim HDL-Cholesterin. Das ist bei Lebensstilumstellung, Gewichtsabnahme, Sport deutlich nach oben gegangen. Die Triglyceride sowohl durch Sport als auch durch Diät besser geworden. Wobei sich der Effekt natürlich mit der Zeit auch verloren hat, da die Patienten nicht mehr so viel Sport getrieben haben. Gut, was sollte man sonst noch beachten? Blutdruckzielwert für Diabetiker liegt bei 140 zu 90, solange er keine Anzeichen für eine Nephropathie aufweist. Man sollte einmal im Jahr die Albumin-Kreatinin-Ratio im Harn bestimmen. Sobald der Patient zweimal hintereinander eine Ratio von über 30 hat, sollte man den Zielwert auf 130 zu 80 runtersetzen. Als Antihypertensiver der Wahl beim Diabetiker gelten die ACE-Hämmer bzw. Angiotensin-Rezeptorblocker, da die einen günstigen Einfluss auf die Proteinurie aufweisen. Eine duale Blockade des Renin-Angiotensin-Systems sollte man jedoch vermeiden, da dadurch eher mehr Schäden angerichtet werden. Es kommt häufiger zu Hyperkalämien. In der Altitude-Studie kam es auch vermehrt zu Schlaganfällen darunter. Bei den Beta-Blockern sollte man die kardioselektiven Wirkstoffe bevorzugen, aber ich denke, die haben sich weitgehend durchgesetzt, abgesehen vom Metoprolol, das man den Diabetiker eher vermeiden sollte. Bei den Thrombozytenaggregationshemmern ist man in Österreich sehr liberal. Als Sekundärprävention werden die immer empfohlen, bei Primärprävention bei Diabetikern ab 40. Das ist eher jung. Die Amerikaner geben es eher bei über 50-Jährigen, die zumindest einen weiteren Risikofaktor haben. Gut, wenn man jetzt all diese Empfehlungen zusammenfasst und umsetzt, was passiert dann? Da gab es vor einigen Jahren die Steno-2-Studie, die einen multimodalen Therapieansatz verfolgt hat. Es waren nur 160 Patienten, die 1:1 interventionell zu konventionell behandelt wurden. Die interventionelle Gruppe hat sich an diesen fünf Parametern orientiert, ein HbA1c von unter 6,5%, ein Gesamtcholesterin unter 175 sowie die gezeigten Blutdruckwerte. Und möglichst alle sollten eine Acetylsalicylsäure und einen ACE-Hemmer haben. Wohlgemerkt, man hat sich daran orientiert. Immer erreicht hat man diese Werte natürlich nicht. Studiendauer war bei 7,8 Jahren und es gab eine etwa 6-jährige Nachbeobachtungsphase. Und die Ergebnisse waren recht eindeutig. Die intensive Therapie hat eine wesentlich geringere Mortalität gehabt am Ende dieser 13 Jahre. Kardiovaskuläre Endpunkte traten wesentlich seltener auf. Und auch hier sieht man, dass alle kardiovaskulären Endpunkte bei dieser intensiven Therapie sehr viel seltener auftraten. So, soweit zu den Take-Home-Messages des zweiten Vortrages. Bei einer längeren Diabetesdauer und schon bestehenden Spätschäden sollte man die Einstellung etwas lockern. Ein HbA1c darf dann über 7 liegen, im Extremfall auch über 9%. Insulintherapie ist im späteren Verlauf des Diabetes oft unumgänglich. Es gibt verschiedene Konzepte, man sollte sie möglichst an den Patienten anpassen. Und eine multimodale Therapie kann das Risiko für Spätschäden deutlich reduzieren. Zum Abschluss noch ein Slide mit drei Bildern zur Zukunft der Diabetologie. Das sind drei Therapie- und Diagnostikvarianten, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren erhältlich sein werden. Das linke werden Sie wahrscheinlich recht bald sehen. Das ist ein Blutzuckermessgerät, das an dieser Stelle eingesetzt wird und 14 Tage da verbleiben kann. Möchte man den Blutzucker wissen, hat man einen kleinen Scanner, scannt drüber und erfährt dann, wie der gemessene Zucker ist. Das Ganze ist schon zugelassen, wird wahrscheinlich im kommenden Winter auf den Markt kommen. Noch sollte man etwas zurückhaltend sein, weil die Studiendaten dazu wirklich noch nicht reif sind. Rechts sehen Sie eine subkutane Exenatidpumpe. Das ist ein GLP-1-Analogon, das mittels dieser Pumpe einfach subkutan implantiert wird und ein Jahr lang kontinuierlich Exenatid abgibt. Das hat sich auch besonders für schlecht eingestellte Typ-2-Diabetiker als eine sehr, sehr gute Therapie erwiesen. Dauert aber noch einige Jahre, bis es auf dem Markt ist. Und schließlich in der Mitte, das ist die bihormonelle Pumpe, genannt Artificial Pancreas. Das soll die Typ 1 Diabetes-Therapie revolutionieren. Kommt von der Universität von Boston. Das ist eine Pumpe, die mit zwei Hormonen arbeitet. Einerseits Insulin, andererseits Glucagon. Glucagon, wie Sie wahrscheinlich wissen, ist ein blutzuckererhöhendes Hormon. Das Ganze funktioniert nach dem Closed-Loop-Verfahren. Das heißt, es gibt die Pumpe mit zwei Hormonen und es gibt eine CGM, eine kontinuierliche Glukosemessung. Das Gerät kann selbst bestimmen, wie die Basalrate angepasst werden soll, und bei zu hohem und zu niedrig Zucker kann die Insulin- und Glucagonrate selbstständig verstellt werden. Zusätzlich weiß das Gerät auch, wie viel Insulin gerade im Körper ist. Im Endeffekt ist das Ziel dann, dass man normal leben kann, ohne dass man ständig an den Pumpen herumdrehen muss und an Hyper- und Hypoglykämien denken muss. Vielen Dank. Thank you.